Verflucht nochmal. Verdammt. Verflixt und zugenäht. Das alles sind so Schimpfwörter, die wir kennen. Schimpfwörter, die wir vielleicht selbst nie benutzen würden und für deren Einsatz es hoffentlich in unserem Leben ganz selten einen Grund gibt. Wenn jemand diese Worte benutzt, dann geht es immer in irgendeiner Form um Frust. Darum, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Vielleicht sogar mehrfach. Also wenn man sagt, das ist heute echt ein verfluchter Tag oder das ist ja richtig verhext, dann will man damit ausdrücken, dass unerklärlicherweise etwas nicht funktioniert. Dass etwas Schlechtes passiert ist, vielleicht sogar mehrere Dinge gleichzeitig. Wir kennen das. Also wir gehen aus dem Haus und wir stellen fest, wir haben den Haustürschlüssel vergessen. Kaum haben wir das geklärt, den Ersatzschlüssel beim Nachbarn geholt und können wieder rein, stellen wir fest, dass das Licht im Flur nicht funktioniert. Mittags, da kocht dann das Essen über, das Radio gibt irgendwie nur noch so einen Rauschton von sich, der Computer kann keine Verbindung zum Internet aufbauen und dann ruft uns jemand an und wir stellen fest, dass wir ganz einen Termin vergessen haben. Also hasten wir wieder aus dem Haus. Diesmal denken wir zum Glück an den Schlüssel, doch dann springt das Auto nicht an oder der Bus fällt aus. Und wenn wir dann schließlich nach einem langen, stressigen Tag müde nach Hause kommen, da stellen wir dann fest, dass wir gar nicht den Haustürschlüssel, sondern den Autoschlüssel eingepackt haben. Vielleicht, wenn man das so hört oder wenn man das dann selber mal durchlebt und dann reflektiert, dann kann man vielleicht ein wenig darüber schmunzeln. Aber wir wissen grundsätzlich, wie sich das anfühlt, wenn uns das passiert. Und wir wissen auch, dass das natürlich vergleichsweise harmlos ist. Denn viele von uns, die kennen Lebenssituationen, die sich tatsächlich so richtig verhext anfühlen. Da gibt es eine Serie von Krankheiten, von Gebrechen, vielleicht andauernde Arbeitslosigkeit, ständiges Versagen, komplizierte Familiensituationen und das schon seit Generationen. Und klar, in unserer Gesellschaft, da schieben wir diesen Gedanken von Flüchen eher in das Reich der Pharaonen oder Mythen oder irgendwelcher antiken Sagen. Und trotzdem kennen wir diese Verzweiflung, die uns packt, die uns manchmal gefangen hält, wenn das Leben allmählich aus dem Ruder läuft und wir den Eindruck haben, da liegt ja richtig ein Fluch drauf. Wenn wir heute an Karfreitag auf Jesus am Kreuz schauen, dann wissen wir erstmal, was Jesus hier für die Juden bedeutete, beziehungsweise was diese gesamte Situation eigentlich bedeutete. Wir haben das in den letzten Wochen, als wir auf dem Weg mit Jesus unterwegs waren, haben wir das mehrfach gehört. Auf Jesus fiel diese ganze Schande, die er ja auf sich nahm, dadurch, dass er Zeit mit den Sündern verbrachte. Und für die Juden war sein Tod am Kreuz hier ein ganz klares Zeichen des Fluches Gottes. Im 5. Buch Mose, also im Buch Deuteronomium, da lesen wir folgende Verse. Da heißt es: Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Die Sache war ja eigentlich klar. Jesus hing an einem Holzkreuz. Er hatte zuvor Gott fürchterlich gelästert. Er hatte sogar behauptet, selbst Gott zu sein. Tja, Gott, der lässt sich nicht spotten. Er entlarvt die Lügner, indem er sie verflucht. Und so wie Jesus hier am Kreuz, ja, so wie Jesus hier am Kreuz dem Fluch Gottes ausgesetzt ist. Wenn man so dieses Denken, das die Juden damals beeinflusst hat, noch ein bisschen besser verstehen will, da, für den kann es hilfreich sein, nochmal weiter im Alten Testament nachzuforschen und das zu durchforsten. Da wird an einigen Stellen, so wie in der Stelle eben, sehr klar deutlich, wie sich das so verhält mit dem Fluch und auch mit dem Gegenteil, mit dem Segen. Denn Flüche in der Bibel, die sind in der Regel immer so ein Entziehen, ein Wegnehmen des Segens Gottes. Wir lesen das gleich zu Beginn beim Sündenfall, wie die Schlange verflucht wird, weil sie Eva versucht hat. Später wird dann Kain von Gott verflucht, nachdem er seinen Bruder Abel getötet hat. Im Gegensatz dazu kann der Wahrsager Bileam das Volk Israel nicht verfluchen, weil auf dem Volk Gottes Segen liegt. Wenn Propheten dann wiederum Gottes Fluch ankündigen, dann geht es immer um so eine Konsequenz von Fehlverhalten. Und das sehen wir auch ganz deutlich nochmal im Buch Deuteronomium im Kapitel 28. Da geht es um eine der letzten Reden von Mose an das Volk Israel. Und da besteht die gesamte erste Hälfte dieses Kapitels darin, dass der Segen Gottes dem Volk dann sicher ist, wenn es Gottes Willen tut und gehorsam ist. Und dann geht es in der zweiten Hälfte des Kapitels um die fluchartigen Folgen und Konsequenzen, wenn das Volk eben ungehorsam ist und gegen Gott rebelliert. Das Denken hier ist ziemlich linear, sehr zielgerichtet. Gutes führt zu Gutem, Schlechtes zu Schlechtem. Und wenn wir uns dann noch weiter im Alten Testament umschauen, dann wird deutlich, dass es sogar noch viel weitreichendere Folgen gibt oder es um noch viel weitreichendere Folgen geht. Denn die Strafe Gottes scheint nicht nur den eigentlichen Verursacher zu treffen, sondern gleich die folgenden Nachkommen. In den 10 Geboten, da finden wir einen interessanten Zusatz zu dem Gebot, dass man sich keine Bilder von Gott machen soll. Da heißt es, und ich lese aus Exodus 20, das zweite Buch Mose, wo es heißt, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das sind harte Stellen, oder? Irgendwie auch Grund genug, an einem wirklich liebenden Gott zu zweifeln. Also zu zweifeln an einem Gott, der ungehorsam so heftig bestraft, der offensichtlich regelrecht verflucht, der jeden kleinen Fehler mit Härte und Konsequenz bestraft und bei dem sogar folgende Generationen für die Fehler aus der Vergangenheit büßen müssen. Wenn das so ist, dann müssen wir uns ja wahrscheinlich schnell jetzt bei uns irgendwie auf Fehlersuche begeben, oder? Also gut, ich meine, wenn wir einen Fehler machen, dann muss ich dafür wohl gerade stehen. Also dann trage ich dafür ja auch irgendwie die Verantwortung. Das kann ich vielleicht noch einsehen. Aber was kann ich eigentlich dafür, dass mein Urgroßvater mal etwas verbockt hat? Oder dass sich meine Eltern nicht verstanden haben? Kann man diesem Gott vertrauen, der so rachsüchtig ist, dass er Generationen hinterherläuft? Manche Menschen fragen auch mit Blick auf Karfreitag, kann man einem Gott vertrauen, der seinen Sohn, also jemanden, der ihm total nahe steht, als einen Verfluchten am Kreuz sterben lässt? Ich glaube ja, es gibt dafür einige Gründe. Und ich möchte dafür nochmal auf die Stelle von eben schauen, Und eben nochmal auf diesen Gott, der nachfolgende Generationen heimsucht. Wenn wir das so hören, heimsuchen, im deutschen Sprachgebrauch hat das Wort ja eher eine negative Bedeutung. Ich habe nochmal im Duden nachgeschaut, da wird das Wort so erklärt, heimsuchen, das ist etwas, wenn etwas Unerwünschtes, Unheilvolles über jemanden, über etwas kommt, wenn es jemanden befällt. Also wenn man bei jemandem in einer schädigenden und unangenehmen oder lästigen Weise eindringt. Jetzt geht es mir hier nicht um eine detaillierte Wortstudie dieses Wortes, aber es ist trotzdem nochmal wichtig zu wissen, dass die Übersetzungen, die wir so haben auf Deutsch, nicht immer die Fülle der Bedeutung wiedergeben, die so ein griechisches oder hebräisches oder aramäisches Wort hat. Im Alten Testament, da wird das Wort, das hier mit Heimsuchen übersetzt ist. Grundsätzlich, also es gibt diese Bedeutung auch einer nachfolgenden Strafe. Das ist so, diese Bedeutung hat dieses Wort. So wie wir es eben in den 10 Geboten gelesen haben. Und trotzdem stoßen wir gleichzeitig auf überraschende Stellen, wie zum Beispiel in der Josefsgeschichte. Letzter Ausflug ins Alte Testament. Josef stand kurz vor dem Tod, als er zu seinen Brüdern sagte: Ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Moment mal. Meint Josef hier, dass Gott in einer unheilvollen Weise in das Leben der Brüder eindringen würde und sie strafen würde? Es wäre doch irgendwie jetzt, wo es mehr um Segen geht als um Fluch. Und wenn man dann nochmal in so manchen anderen Übersetzungen nachschaut, dann klingt das schon anders. Da heißt es dann: Gott wird sich gewiss euer annehmen. Er wird euch aus diesem Land heraus und in jenes Land hinaufführen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesichert hat. Es hat schon irgendwie eine andere Bedeutung, sich jemandem annehmen. Es klingt irgendwie schon anders als heimsuchen. Und dennoch steht hier dasselbe Wort. Und die Antwort auf dieses Dilemma, die bekommen wir beim Blick ins hebräische Wörterbuch. Denn die Hauptbedeutung dieses Wortes, das hier für Heimsuchen benutzt wird, bildet so einen Rahmen. Da geht es um Suchen, um Aufsuchen, Besuchen, Besehen, etwas besichtigen, untersuchen, sich suchend umsehen, nach jemandem sehen. Mit Fürsorge hinsehen, sich jemandes oder einer Sache annehmen, die Aufsicht oder Sorgepflicht haben. Wenn wir von Heimsuchen sprechen, dann haben wir es also gar nicht mit einer rachsüchtigen, lieblosen, unverstrafenden Handlung Gottes zu tun. Sondern Gott sagt: Ich schaue mir das an. Ich suche die kommenden Generationen auf. Auf die Fehler und auf die Schuld, da will ich trauen. Ich nehme mich der Sache an. Und zwar mit Fürsorge. Natürlich nimmt das auch immer noch den Charakter an, dass es Konsequenzen und auch Strafe geben kann nach einem Fehlverhalten. Aber wir Menschen haben ja auch genug Erfahrung zu wissen, dass Konsequenzen manchmal nötig sind, um uns zum Umkehren zu bewegen. Worum es hier geht und was wir lesen, ist, dass Gott sich kümmert. Dass er seine Aufsichts- und Sorgfalts- oder Sorgepflicht für sein Volk nicht missachtet, sondern dass er den Dingen nachgeht. Dass Gott sein Volk nicht alleine lässt. Dass ein Fluch nicht bedeutet, dass Gott etwas auf einen schickt oder auf eine Person schickt und dann sagt: Gut, jetzt ziehe ich mich zurück. Sondern dass er sich kümmert. Und gerade beim Volk Israel, da wird dieser Charakter einer Vater-Kind-Beziehung immer wieder deutlich, wo das Volk erzogen werden musste. Aber selbst in dieser Zeit der Erziehung, die manchmal leidvoll war, auch für das Volk, war es doch immer noch Gott, der sich um das Volk gekümmert hat. Und hier ist dann die Verknüpfung, die Verbindung zu Karfreitag und zu dem, woran wir heute gedenken. Die Menschheit, die hatte versagt. Schon ganz am Anfang. Abwendung von Gott, Lust und Lügen, Machtstreben und Scham, Mord und Totschlag, Hilflosigkeit, Vertreibung, Zorn und Wut, Ausschluss vom Paradies, Anstrengung und harte Arbeit. Dieser Egoismus der Menschen, dieses an sich selbst Denken, das Misstrauen gegenüber Gott und gegenüber einander, all das, was zwischen Gott und den Menschen stand, diese Sünde, diese Schuld, Schande, die Angst, all das hatte gravierende Folgen für die Menschen. Doch Gott war damit eben nicht am Ende. Er wollte die Menschen immer wieder heimsuchen. Er wollte sich um sie kümmern. Das macht er schon gleich bei Kain deutlich, dem er nach dessen Versagen so eine Art Schutzbrief mit auf den Weg gibt. Das machte Gott auch mit Israel, dass er zwar immer wieder zurechtwies, ja, aber dem er eben auch gleichzeitig die Treue hielt. Gott kümmerte sich um sein Volk, trotz all der manchmal unverschuldeten, häufig aber doch auch selbstverschuldeten Situationen. Gott kümmerte sich um sein Volk, trotz all dieser turbulenten Zeiten der Gefangenschaften, des Götzendienstes, der guten und der schlechten Könige. Gott reagierte so auf sein Volk, wie das es eben nötig hatte. Er war bereit für Neuanfänge. Diese Aussage bis in die dritte und vierte Generation, die kann auch bedeuten, eben nur bis in die dritte und vierte Generation. Dass Gott irgendwie die Sache auch ruhen lässt. Fehler, Versagen und Schuld, die sind bei Gott Realität, ja. Aber überhaupt kein Grund für ihn, mit seiner Treue und Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nachzulassen. Und das zeigt sich dann in Jesus und seinem Dienst auf der Erde. Seine liebevolle Zuwendung, das war eine eindeutige Botschaft Gottes an die Menschen, dass er sie eben nicht vergessen hat. Dass er ihr Leid kennt und ihr Leid sieht. Und an dieser Stelle sei auch noch eine Nebenbemerkung erlaubt. Jesus machte im Laufe seines Lebens auch deutlich, dass dieses Denken von Fluch und Segen, das sich so häufig und so stark findet im Alten Testament, dass das nicht überstrapaziert werden darf. Als die Jünger ihn fragen angesichts eines Blinden, ob dieser oder dessen Eltern gesündigt haben, da sagt Jesus, nichts von beidem. Sondern an diesem Blinden soll die Herrlichkeit Gottes deutlich werden. Was dann auch geschieht, indem dieser Blinde geheilt wird. Und so richtet sich der Blick von der Frage, warum geschieht jetzt eigentlich etwas, hin zu der Frage, wozu geschieht etwas? Mit welchem Ziel? Und plötzlich sind wir am Kreuz. Da, wo die führenden Männer sich lustig machen über den Verfluchten, der am Kreuz hing. In diesem Holz. Da, wo selbst die Verbrecher, die ja ebenfalls als verflucht galten, Christus verspotteten. An diesem verfluchten, segenslosen Ort Golgatha, da passiert etwas Unglaubliches. Der, der sagt, dass er heimsuchen wird, wird selbst zur Zielscheibe dieses Fluches. Gott ist nicht lieblos, indem er Jesus Christus sterben lässt, sondern er gibt sich selbst hin für die Schuld und die Schande der Menschheit. Gott lässt sich an dieses verfluchte Holz nageln mit der Botschaft, ich kümmere mich um, nie vorgehabt, euch zu verlassen. Ich bin da, mit euch, in eurem Leid, inmitten dieser Verbrecher und der anderen Versager. Ich habe diese Welt aufgesucht, um euch zu sagen und zu zeigen, dass ich alles in Ordnung bringe, was zwischen uns nicht mehr stimmt, was zwischen uns nicht mehr richtig ist. Auch nach so vielen Generationen, die gekommen und gegangen sind, da war und da bin ich da und ich sorge für euch und um euch. Ihr seid mir wichtiger als euer Ungehorsam. Vertraut ihr mir? Und so erfährt auch einer der beiden verfluchten Verbrecher am Kreuz Gnade. Wer weiß, was in seiner Familie alles vorgefallen war? Wer weiß, was er alles verbrochen hatte? Den Juden war das vielleicht egal, vielleicht war das nur so ein Problem für die Römer. Aber irgendwie hatte er was angestellt, was gegen die Regeln der Gesellschaft war, etwas, was seinen Tod rechtfertigte. Und genau das erkennt er, wenn er seinen Mitverbrecher zurechtweist und klar macht, wir haben das verdient, was uns hier gerade passiert. Aber Jesus nicht. Er hat nichts Falsches, nichts Unziemendes, nichts Unrechtes getan. Und aufgrund dieses Vertrauens darf er erleben, wie Jesus sich selbst in seiner Todesstunde schon oder noch um ihn kümmert und ihm sagt, du wirst auf ewig sein. Du magst in den Augen der Welt verflucht sein am Kreuz, aber Gott wird sich um dich kümmern, wird für dich sorgen. Wie? Indem du bald in seiner Herrlichkeit in Ewigkeit sein wirst. Wenn wir auf das Kreuz schauen, was geht uns dann durch den Kopf? Was macht es mit uns und mit den Lebenssituationen, die manchmal so unglaublich unfair erscheinen, wo unser Leben wie mit einem Fluch belastet zu sein scheint? Wo wir vielleicht glauben, dass Gott sich selbst gegen uns gewandt hat, vielleicht schon über Generationen hinweg. Gott sagt, ich verdamme dich nicht, sondern ich kümmere mich um dich. Wenn du willst. Ich möchte dein Leben aufsuchen. Dir zeigen, dass du selbst dann bei mir sicher bist, wenn du dich so fühlst, als hingst du dort als Verbrecher am Kreuz. Das ist die Botschaft für uns heute, diese Karfreitagsbotschaft, dass Gott in und durch Jesus gezeigt hat, dass wir ihm nicht egal sind, dass er uns nicht verlassen hat, dass er unser Leid, unsere Schuld, unser Versagen, dass er das ernst nimmt. Paulus schreibt in Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus hat sein Leben, sein Blut dafür eingesetzt, dass wir Leben haben können in Ewigkeit. So einem Gott, der sich so intensiv um mich bemüht, sich um mich kümmert, dem kann ich vertrauen. Amen.